Na, ihr alten Speckmösen.
Habe ich ohne Witz noch nie gehört.
Was ist das für ein Ausdruck? Wo kommt der her?
Weiß ich nicht, das habe ich irgendwo mal gehört. Das ist natürlich etwas wahnsinnig Despektierliches, hat mir gut gefallen, dachte, das passt doch.
Der Amerikaner sagt, I'm flabbergasted. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Also für mich ist die Sendung an dieser Stelle auch gelaufen.
Ja.
Das war's.
Ist eigentlich schon durch, ne?
Mhm. Ja. Fantastisch. Ja, finde ich auch.
Mehr kann man nicht verlangen.
Mhm. Großartig.
Ach. Bekommt man dafür einen Stern? Wahrscheinlich. Das ist doch irgendwo, naja, lassen wir das.
Ja.
Da ist der Kakadu wieder. Da ist der Kakadu wieder und ich muss die Geschichte erzählen, dass ich ja in dieser Aufnahme bei Fußball MML und auch sehr oft im Daily mich darüber beschwert habe oder lustig gemacht habe oder meine Verwunderung zum Ausdruck gebracht habe, dass immer ein Kakadu in der Folge Fußball MML ist. Und irgendwann riefen insbesondere Lukas Vogelsang sehr verwirrte Menschen an und fragten sich, ob mein geistiger Zustand noch einigermaßen auf der Höhe ist oder ob ich bipolar bin oder Stimmen höre, weil nämlich... Ja. Natürlich, wir einen fantastischen Audioproducer haben, der immer dann, wenn du nicht gesprochen hast, einfach deine Spur rausgeschnitten hat und jeden einzelnen Kakadu-Schrei aus dem Podcast rausgeschnitten hat. Das heißt, ist herrlich, ne? Also das heißt, ich habe den Kakadu immer gehört, immer drüber gesprochen, er wurde aber immer rausgeschnitten. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, ich bin nicht verrückt. Es gibt den Kakadu.
Mike Necker, the boy that cried bird. Und natürlich ist er, bleibt er dann irre zurück, weil die Leute sagen, über welchen Kakadu redet der Mann? Aber wir wissen natürlich, unser Audioproducer ist natürlich der Richard David Precht unter den Audioproducern, der stopft den Vogel einfach aus. Und dann hält er die Schnauze.
So ist das.
In seiner Kemenate.
Ja, hallo Markus, ich grüße dich, ja, Markus.
Wie ist denn Down Under?
Sehr gut. Ich habe jetzt die 13. Nachtschicht am Stück. Mhm. Dementsprechend bin ich natürlich ein bisschen durchgenudelt.
Ja.
Da kannst du schlafen, so viel du willst. Aber ansonsten ist es sehr schön. Es macht Spaß. Team ist super. Sendung läuft gut. Alles tippitoppi. Aber in einer Woche bin ich auch schon wieder daheim. Was heißt schon? Bin ja schon 3 Wochen hier.
Man muss das noch einmal erklären für alle Hörer, weil es ein Brainfuck ist. Du bist ja genauso wach wie wir. Und du schläfst genau wie wir. Du hast denselben Rhythmus, nur dass du am Tag schläfst und in der Nacht arbeitest, korrekt?
So ist es, so ist es. Okay. Ja.
Verrückt.
Ja, aber dann liebe Grüße an den Biorhythmus.
Ja, aber wirklich.
Wie lange, sag mal, also du machst das jetzt, glaube ich, das 12. Jahr oder so. Wie lange brauchst du
15.
dann?
15. Jahr.
15. Gott. Mhm. Wie lange braucht dann der Körper, wenn du zurück in Hamburg bist, dass er wieder normal funktioniert, also nach deinem normalen Schlafrhythmus?
Naja, so für gewöhnlich so 4, 5 Tage oder so. Das wird aber ganz witzig, weil ich komme ja am Mittwochabend wieder nach Deutschland, schnappe mir am Donnerstag meine Tochter. Am Freitag gebe ich sie in die Schule, fahre direkt nach Köln und mache den Kölner Treff. Wird eine witzige Sendung, wenn ich im Kölner Treff einfach 2 Stunden da sitze und so nach 1,5 Stunden in der eigenen Sendung einfach einpenne.
Ja.
Dann können wir ja jetzt schon mal an dieser Stelle, weil wir ja drüber sprechen, ihr wisst ja, wie es ist, liebe Hörer. Micky macht das ja im 15. Jahr, wie ich gerade rausgefunden habe. Und wir machen das ja jetzt im 7. Jahr mit. Wir sind ja codependent, was diesen Dschungel angeht. Und wir schaffen es immer, in dieser Zeit vernünftig aufzunehmen. Nächste Woche wird es uns nicht gelingen. Deswegen können wir an dieser Stelle schon mal Bescheid sagen. Also wir geben euch an dieser Stelle schon mal Bescheid. Die nächste Folge MML wird am Donnerstag erst erscheinen, weil Micky vorher schlichtweg nicht kann und in der Luft ist und es einfach noch nicht möglich ist, aus einem Flugzeug heraus einen Podcast aufzunehmen. Auch das wird es geben in den nächsten Jahren, das kann ich euch versprechen. Dieses Mal aber noch nicht. Also die nächste Folge, nächste Woche kommt dann erst am Donnerstag, weil Micky nach Hause kommt. Unser Junge kommt nach Hause.
Unser Junge kommt nach Hause, wird empfangen auf der Fanmeile in Berlin.
Dieser Weg.
Mit dem Siegerflieger wird er zusammen mit wem auch immer aus dem
Tunnel
eine Runde über Berlin machen.
Kann man irgendwann mal, man muss irgendwann nochmal einen Text darüber schreiben, wie schlecht dieses Foto vom 17. Juni, also vorm Brandenburger Tor, gealtert ist. Wer alles auf diesem Foto ist von 2006? Xavier Naidoo.
Wahnsinn, ne?
einer, der mal fast DFB-Präsident geworden wäre und es jetzt ganz sicher nicht mehr wird. Also da sind so ein paar Kandidaten auf diesen Bildern dieses Tages, wo er sagt, dieses Foto ist vielleicht das am schlecht gealtertste Foto in der Geschichte des deutschen Fußballs.
Und natürlich auch Frau Merkel, die Volksverräterin.
Oh, Entschuldigung, wo kam das denn jetzt her?
Aber wegen Merkel kann man ja jetzt wieder schreien, zumindest als Ultra- oder Fußballfan, weil der Geschäftsführer der DFL ja auch Merkel heißt. Und wenn man sich das über das also Investorenmodell echauffieren möchte, dann werden uns wegen Merkel. Ja. Geht wieder.
Vor allen Dingen so als Fan von Bayer 04 Leverkusen und so, dann wenn man das so gegen das Investorenmodell.
Ich bin immer noch fasziniert davon, dass du ja im Moment gerade in Australien bist. Das ist quasi Down Under, ist einmal auf dem Kopf.
Ist nicht nur quasi Down Under, das ist Down Under.
Und trotzdem, ich sehe dich ja hier auf dem Monitor, bist du nicht auf dem Kopf, sondern stehst richtig rum. Das ist
ich scheiß auch links rum. Ne? So, können wir jetzt mal hier mal langsam zum Punkt kommen?
Dann machen wir jetzt bitte Werbung an dieser Stelle.
Ach so, das ist doch die Belohnung dafür.
Fußball, Freundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
Micky steht nicht auf dem Kopf. Wenn er aber jetzt dort in Australien, er hat ja den normalen Rhythmus wie wir, auch gerne am Samstag die Sportschau gucken will, dann kann er in die Mediathek gehen der ARD und dann werden die ihm sagen, geht nicht, weil sie sind ja gar nicht in Deutschland. So, und dann
das
sagt er, nee, da habe ich aber eine Lösung. Da habe ich nämlich NordVPN. Ja. Stimmt's, Mike?
So ist es. NordVPN.com/MML, das ist die Adresse dafür. Denn es ist zum einen genau richtig, was du gerade gesagt hast. Man kann sich sozusagen einen VPN-Tunnel legen und damit seine Adresse und auch letztlich ja seine gesamte Herkunft und all das, was man so offenlegt, wenn man im Internet ist, einfach eben sozusagen raustracken. Denn im Internet gibt es viele Bedrohungen, die du nicht siehst. Eben Tracker, Malware, bösartige Websites und so weiter, vor denen musst du dich schützen und dafür gibt es eben NordVPN. Greife sicher auf deine Livestreams und Inhalte aus deinem Heimatland zu, egal wo du gerade auf der Welt bist. Das ist der Micky Beisenherz.
Wollte ich gerade sagen, weil so wie du das nämlich alles geschildert hast, da klingt das ja gleich so nach ganz großem internationalen Verbrechen und Interpol und so. Vielleicht ist es aber auch einfach viel simpler, dass ich nämlich genauso wie Lukas gerade gesagt habe, so jetzt will ich schön die Sportschau gucken.
Ja, fertig.
Das geht aber nicht. Nicht in meinem Land, nicht verfügbar. Hier tickt wohl nicht richtig. Ja. Ach, guck mal, ich habe hier eine Schublade ja noch NordVPN. Das hole ich jetzt raus. So, und so ist das nämlich.
Wichtig übrigens auch für Länder, ihr habt das ja auch schon gehört, Thema Zensur ist ja in einigen Ländern nicht so richtig geil. Und auch dazu hast du, egal wo du bist,
Deswegen gibt es ja Fußball-MML in manchen Ländern ja auch nur ohne den Kakadu, weil der raus zensiert wurde. Ja.
Also wenn du den Kakadu hören willst und auch immer Zugang zum Beispiel zu sozialen Medien und anderen Diensten haben möchtest, die eben aufgrund von Zensur nicht zur Verfügung stehen, dann wechsle deinen virtuellen Standort ganz einfach in rasanter Geschwindigkeit mit einem der schnellsten VPNs, die es gibt. Ein NordVPN-Konto schützt dich und bis zu 6 Geräte. Einfach zu bedienen. Mehr als 6000 Server gibt es in 61 Ländern und unterstützt natürlich alle wichtigen Plattformen wie Windows, Android, iOS, Mac, iOS, Linux und Android TV. Also nochmal die Adresse nordvpn.com/MML.
Fun Fact übrigens, VPN-Tunnel ist auch der Ohrschmuck von so Programmierern.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
Das war ein bisschen lustig, Lukas Vogelsang.
Aber danke, dieses Lob von dir, Mike Nöcker, als Witzeminister von Fußball MML, das bedeutet mir besonders viel.
Ich bin nicht der Witzeminister, ich bin ja wie der gealterte Hallervorden, der immer nicht weiß, wovon ihr redet. Ist das die Beschreibung?
Ach so.
Habe ich irgendwo, hast du doch rumgeschickt, Lukas, oder?
Was?
Die Definition von Fußball MML?
Ja,
stimmt.
Was, wie war das? Ich könnte das nochmal raussuchen, aber es ist mir jetzt auch zu, glaube ich, ist mir jetzt auch zu anstrengend.
Aber so in die Richtung ging es auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, der Kakadu gibt das Kommando. Ist es eigentlich ein Kakadu oder ist es irgendein anderes Tier?
Ich glaube, es ist ein anderes Tier. Oh, hier ist ja oft der Kokabora unterwegs, der sogenannte lachende Hans. Aber der ist ja so. Und der hier ist nochmal ein bisschen anders. Naja, und irgendwo hier springt der Busch, ich werde gerade von einem Busch-Truthahn beobachtet. Der sitzt in der Palme über mir. Ich glaube, das ist sogar der Busch-Truthahn, der diese Geräusche macht. Und er ist ein bisschen fett, also mehrgewichtig geworden.
Guck doch mal, ob bei dem die Zähne weit auseinander stehen. Das ist vielleicht der Jürgen Vogel.
Oh Gott, ist das alles schrecklich.
Oh Leute, wir fangen an. Musik bitte. Gib dem Mann ein Gewehr und schieß diesen Kakadu vom Baum. Das ist ja. Micky Beisenherz. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren.
Guten Tag.
Und lieber Micky natürlich.
Ja, hallo. Ich grüße ganz herzhaft.
Ne? Ja. Ich lese als Vorstellung einfach doch den Tweet von Roman Reichelt vor. Warum Fußball MML? Vogelsang bringt Fachverstand und die glucksige Fröhlichkeit eines beschwipsten Schweighöfers. Beisenherz gibt den Fußball-Pissbass mit Kabarettklinge und Knörrstimmen. Nöcker, der knuffige Hallervorden aus Honig im Kopf, der nie ganz weiß, was die anderen meinen. Hier ist er. Mike Nöcker, Palim Palim.
Eine Unverschämtheit. Palim Palim. Eine Unverschämtheit. Eine absolute Unverschämtheit.
Uns gegenüber sitzt der Mann, der also offensichtlich A, schmaler geworden ist und auch noch toller frisiert ist, sodass eine Verwechslung mit Axel Stein mittlerweile nahezu unmöglich geworden ist. Lukas Vogelsang sitzt da.
Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Mittlerweile sitzt Micky da aber auch wirklich, der ist so lange schon im Dschungel, der sitzt da wie Ronald Barnabas Schill in dieser Vox-Reportage, in dieser, ja. Kennt ihr das? Goodbye Germany mit Schill, ja, in dieser Favela in Rio, wo er seine Freundin vorstellt, die, glaube ich, gerade so legal ist.
Mit Hitler-Herpes oder ohne? Ohne Hitler-Herpes, ne?
Ist mir auch egal. Pass auf, wir müssen mal gucken. Ich probiere es jetzt mal. Ja. Wir hatten schon Jürgen Vogel.
Ja.
Wir müssen aber eigentlich über Jürgen Klopp sprechen. Was ist das für eine geile Überleitung, oder?
Ja, die beste Überleitung.
Ja, das ist wirklich sehr,
eine fantastische Überleitung. Sehr, sehr gut.
Und ich finde, wenn wir über Jürgen Klopp reden, müssen wir natürlich auch über Pep Guardiola reden, weil wenn man mal sehen will, was Größe ist, dann hat man natürlich sehr viel über Jürgen Klopp gelesen, aber ich weiß nicht, ob ihr das Video mitbekommen habt, wie sich dann in der Pressekonferenz angesprochen auf den quasi angedeuteten oder angedrohten und angekündigten Rücktritt von Jürgen Klopp, wie sich dann Pep Guardiola geäußert hat über ihn und über ihn als seinen größten Rivalen. Einfach fantastisch. Absoluter Stil. So macht man's. Nur mal so als kleiner Hinweis, wenn man mal ein Lob über andere Menschen aussprechen möchte. Aber zurück zu Jürgen Klopp.
Also erstmal der Gedanke, Pep Guardiola, wenn du so lange natürlich Rivale bist, also erst in der Bundesliga und dann auch auf internationalem Parkett und dann natürlich wieder jetzt ja auch ich weiß gar nicht, wie lange sind sie jetzt zusammen? Es waren ja dann auch 7,5 Jahre, 8,5 Jahre zusammen.
Was denn, in der Klopp und Liverpool?
Ja, ja. Nee, Klopp.
Länger, neun.
Also Oktober 2015. Ich habe gerade nochmal ich habe auch einen Screenshot davon gemacht, die erste Aufstellung von Klopp mir nochmal angeguckt. Wirklich verrückt, wer in dieser Mannschaft stand, der suche ich gleich nochmal raus. Aber du bist ja so lange auch Rivale in der Premier League und es gab ja mehrere Jahre, wo Klopp eine fantastische Saison gespielt hat mit 92 Punkten, mit 97 Punkten, ich weiß gar nicht. Also wirklich, wo du in jedem anderen Jahr Meister geworden wärst und dann hatte Pep den einen Punkt mehr. Und ich glaube, dass die beide vom Typ auch so sind, obwohl sie so unterschiedlich sind, wie man nur sein kann, dass sie sich das dann auch gönnen und dass sie natürlich an der Rivalität jeweils gewachsen sind. Also ein Klopp ist auch deshalb ein besserer Trainer geworden, weil es Pep Guardiola gibt und Pep Guardiola ist ein besserer Trainer geworden, weil es Jürgen Klopp gibt. Sowas gibt's ja auch, also in der Rennfahrergeschichte gibt's das auch. Da gab's immer Rivalen, die sich zum Äußersten gebracht haben, beim Boxen auch. Und so ist das, glaube ich, zwischen diesen beiden Schwergewichten gewesen.
Ja, so muss man es wohl sehen. Und jetzt wird fleißig spekuliert. Also vor allen Dingen auch interessant, ne? Also daran merkt man auch, wie das Fußballgeschäft so tickt. Also Klopp sagt, ich höre auf, ich habe keine Energie mehr. Was nun wirklich absolut nachvollziehbar ist auf dem Level, wie es für Nicht-Fußballtrainer nachvollziehbar sein kann. Und das Erste, was gemacht wird, ist, der hat keine Energie mehr, der hört auf. Wo geht er jetzt hin? Und Leute, was habt ihr denn an? Ich habe keine Energie mehr, nicht genau verstanden.
Ich habe mich so darüber geärgert, ne, über diese Berichterstattung. Also der sagt es ja wirklich so klar, wie man es nur klar sagen kann. Ich mache hier mindestens Sabbatical. Deswegen kann man sich übrigens auch das ganze Modell, Nagelsmann macht jetzt den Sommer, die Europameisterschaft im eigenen Land, geht dann kommt Klopp. Das wird nicht passieren. Ja. Weil Klopp, glaube ich, jemand ist, der sehr gut auf sich selbst hören kann. Und ich glaube, ihm fällt das auch schwer, dieser Abschied, nach dann 8,5 Jahren Liverpool. Aber der wird gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter, sonst brenne ich aus. Ein Burnout bringt niemandem was.
Ja.
Und jetzt kommt aber die Geschichte. Sie sind ja, glaube ich, Stand jetzt, oder waren es zumindest in dem Moment, als er an die Öffentlichkeit gegangen ist, in dem Moment war ja oder ist Liverpool noch Tabellenführer. Das heißt, die Möglichkeit, nochmal Meister zu werden, ist so groß in dieser Rückserie, wie sie in den letzten Jahren nicht war. Und ich glaube, so wie diese Mannschaft tickt und wie er sie zusammengebaut hat und wie er sie hinter sich versammelt hat, ist das der letzte Schub. Das ist der psychologische Schub zu sagen, wir holen diese Meisterschaft für den Jürgen und er wird nochmal Meister mit Liverpool. Dass die Chance ist so groß wie nie zuvor oder seit Jahren nicht mehr. Und genau das hat er sich wahrscheinlich auch gedacht. Warum soll er gehen, wenn die nächste Saison wieder auf Platz 6 abrutschen? Wieso nicht jetzt im Moment des größtmöglichen Erfolgs gehen?
Zeitpunkt ist perfekt. Der Zeitpunkt ist perfekt. Also wir alle wissen ja, es gab ja eine Saison, die letzte, Anfang letzter Saison, da hing Liverpool ganz schön durch. Und da hatte man das Gefühl, oder anders, da waren unsere Spekulationen schon eher so, naja, Liverpool, wenn die so weitermachen, dann ist Klopp möglicherweise bald freigestellt und dann könnte er ja Nationaltrainer werden. So, aber weil der Abgang, der kam uns dann so vor, dass er möglicherweise für ihn nicht freiwillig kommen würde. Aber sie haben ihn nicht entlassen. Sie haben mit Klopp weitergemacht, natürlich völlig zu Recht. Und er hat diese Mannschaft nochmal umgebaut. Er hat alles nochmal umgebaut, er hat den Stil umgebaut, er hat den Kader umgebaut. Und jetzt sind sie wieder back on top. Und in dem Moment zu sagen, ich gehe, das ist natürlich wirklich super klug gewählt. Und aber auch im Sinne der, es wird ja sehr gerne von Mental Health gesprochen, das ist ein sehr gutes Beispiel, da in sich hineinzuhorchen und zu sagen, ich habe Spaß, ich bin erfolgreich, der Job läuft hier bombig und trotzdem merke ich, was für einen Raubbau ich an mir selber betreibe und ziehe hier rechtzeitig die Reißleine, bevor der Körper es für mich tut. Also das ist ein mustergültiges Beispiel dafür, wie man den Zeitpunkt des Ausstieges richtig wählen kann.
Du hast es ja auch bei uns in die Chatgruppe geschrieben, absoluter Boss-Move. Ist ja auch das, was du gerade nochmal geschildert hast, eben genau, also sowohl auf sich zu hören, auf den Körper zu hören, reinzuhorchen und zu wissen, wann man dringend eine Pause braucht bei einem so emotionalen Menschen und bei einem so wirklich unter Druck stehenden Business und eben als Trainer natürlich noch umso mehr. Und das Zweite ist natürlich in der Tat, was du gerade gesagt hast, der Boss-Move ist wirklich, alles zu holen, was er versprochen hat, dann bricht die Mannschaft ein bisschen auseinander und er geht nicht dann, sondern baut sie wieder auf und hinterlässt quasi am Ende der Saison mit der Wahrscheinlichkeit, dass er eben auch nochmal englischer Meister wird, die sehr, sehr groß ist und ja auch von vor 6 Wochen schon AI-mäßig vorausgesagt wurde bei einem sehr bekannten Podcast, Mike mit AI. Aber Scherz beiseite, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte sagen.
Ja, weil du dich selbst wieder gelobt hast.
Ja, so, zu Recht auch.
Zu Recht.
Also nicht zu Recht, gelobt, sondern zu Recht den Faden verloren.
Das tonnenschwere Eigenlob fällt dir auf die Füße. Ne?
So ist es.
Aber komm, wir lassen dir jetzt mal wie Klopp in Liverpool mal ganz kurz Zeit für den geistigen Rebuild.
Ja.
Ja.
So. Ja, der Gedanke ist ja, er stand ja vor einem leicht heruntergekommenen Haus, ne? Also viele Spieler.
Ach so, besenrein übergeben, das wollte ich nämlich sagen. So endete der Satz, dass er das Haus besenrein übergibt. Genau.
Die schöne Bernstein-Formulierung von Micky Beisenherz aus der vergangenen Woche. Ja. Hier nochmal recycelt von Mike mit AI.
Ja. Ja.
Ganz kurz, also nochmal Rückblick. Micky hat ja recht. Es war ja so, irgendwie war diese Liverpool-Klopp-Idee ein bisschen in die Jahre gekommen, so wie es ja auch beim BVB war. Wenn ihr euch erinnert, die letzte Saison von Klopp beim BVB war 14-15. Da waren sie zur Halbserie Letzter. Ich weiß noch, da habe ich damals mich mit Sebastian Kehl und Olli Kirch getroffen und wir haben über diese Hinrunde gesprochen. Und dann haben sie, glaube ich, das erste Spiel gegen Augsburg sogar verloren. Torschütze Raul Bobadilla. Also das war Rock Bottom und dann haben sie sich langsam zurückgekämpft und sind ja dann in die Europa League noch eingezogen als 6. oder 7. Ich würde fast sogar sagen als 7., was ja dann dazu geführt hat, dass Dortmund in eben dieser Europa League ja dann gleich auf Klopp traf. Wenn ich das jetzt alles richtig rekonstruiere. Erinnert ihr euch?
Ich würde gerne noch ergänzen, dass dieser BVB mit Klopp ja auch noch ins DFB-Pokalfinale gekommen ist und da gegen Wolfsburg gespielt hat und gegen die dann ja verloren haben. Woraufhin er dann ja auch auf der Party in Anführungsstrichen später sagte, es ist wahrscheinlich auch richtig so.
Wir waren da ja zusammen, lieber Micky. Ich saß genau. Ich habe ja das Spiel neben David Odonkor verbracht. Da haben wir auch was gemeinsam. Wir haben beide schon mal Zeit mit David Odonkor verbracht. Ich habe das Spiel mit David Odonkor zusammengeschaut, bin dann runter und du saßt, glaube ich, in der Kurve, die sonst die Ostkurve ist im Olympiastadion, ja, wo sonst genau. die Hertha-Fans. Und dann standen wir noch zusammen im Konfettiregen für De Bruyne und Dieter Hecking. Und es hat sich irgendwie komplett ja. falsch angefühlt. Es war, glaube ich, dieses 1-3. Und da hatte man aber schon ja. das Gefühl, und das war ja auch so in der medizinischen Abteilung, Borussia Dortmund unter Klopp war ausgebrannt. Diese Pressingmaschine mhm. hat nicht mehr funktioniert so richtig. Irgendwie war das Prinzip Klopp, war vorbei in Dortmund. Und dann ja, ja dieser übrigens auch ein Boss-Move zu sagen, ich gehe dann zum eigentlichen Borussia Dortmund von England, ja, wo die ja. Hymne sich nämlich richtig anhört, You Never Walk Alone, und macht da das gleiche normal, nur länger und am Ende sogar besser. Das fand ich schon ja. stark. Nur war genau das, also diese 14er, 15er Saison war ja so die letzte bei Liverpool, also die vergangene Saison hat sich ähnlich angefühlt. Und dann sind ja Spieler einfach gegangen. Also Firmino, Sadio Mané, die diesen Verein über Jahre geprägt haben. Und dann hat er einfach im Sommer ein Rebuild jetzt auch gemacht mit McAllister, mit Szoboszlai von Leipzig. Cody Gakpo ja. ist vorher schon gekommen. Vorne die Sturm, der Dreiersturm ist komplett neu. Auch mit Darwin Núñez und Luis Diaz. Und dann hat er plötzlich eine neue Pressingmaschine gebaut. Und das hätte ich ihm ehrlich gesagt nicht mehr zugetraut. Auch in dieser starken Premier League dann sich nochmal vor Manchester City zu schieben und sagen, wir sind nochmal ein richtiger Contender und in diesem Gefühl dann zu gehen, weil bei Dortmund war es ja dann schon trotz aller Erfolge irgendwie beschädigt. Also da hatte man das Gefühl, er ist ein Jahr zu lang geblieben oder hätte nach dem Champions-League-Finale gehen müssen oder wie auch immer. Aber hier geht er jetzt, weil er eben diesen Rebuild geschafft hat, wirklich zum bestmöglichen Zeitpunkt. Und kann man ja vielleicht auch sagen, dass dieser Mann einfach aus seiner Zeit bei Dortmund gelernt hat.
Ja, ja, mit Sicherheit. Ne? Also zu wissen, die Zeichen der Zeit zu erkennen, zu wissen, wo die Abnutzungserscheinungen sind, wo die Kurve nach unten zeigt und daraus dann seine Schlüsse ziehen. Ja, er ist halt in jeder Hinsicht einfach ein großer Mann. Das muss man einfach sagen. Ein großer Deutscher, auch wenn man weiß, dass er da in England ja auch in gewisser Hinsicht Botschaftertätigkeiten übernommen hat. Das ist schon wirklich beeindruckend. Was ich Jürgen Klopp nur nie verzeihen werde, ist, dass er gar nicht in Wirklichkeit Ruhrgebietler, sondern Schwabe ist. Das werde ich ihm ewig Zeit seines Lebens nachtragen.
Er ist gar kein Pöhler, ne?
Ich habe nee. Das ja erst, als ich die wirklich tolle Klopp-Biografie von Raphael Honigstein gelesen habe, verstanden, die ganzen Tüftler, die in den letzten 25, 30 Jahren den deutschen Fußball geprägt haben, kommen alle, schaffe Häusle baue, kommen alle aus dem Großraum Lörrach-Freiburg. Es ist der Wahnsinn.
Wahnsinn, ne?
Also wirklich, Ralf Rangnick, Joachim Löw, Jürgen Klopp, die haben doch wahrscheinlich schon...
Ottmar Hitzfeld,
ja,
Lörrach,
ja, natürlich.
Entschuldigung.
Ja,
ne?
Also ja. klar.
Das ist doch der Lörrach. Erfinder von Lörrach.
Das ist der... Ja, sehr gut. Aber also die kommen alle aus derselben Ecke. Es ist schon verrückt. Aber trotzdem haben sich nur wenige Leute so gut assimiliert. Übrigens, Martin Semmelrogge, wo ich auch ewig dachte wegen Bang Boom Bang, der kommt aus dem Ruhrgebiet, ist auch ein Schwabe.
Auch Schwabe.
In Stuttgart.
Ja, ja.
In Stuttgart
ja,
groß geworden.
Ja, Wahnsinn,
die Eltern,
ne?
Das Einzige, was ich ihm da zugute halte, ist, dass die Eltern Ostberliner sind und, glaube ich, also Schauspieler, die dann geflüchtet sind während der DDR, also aus der DDR. Das
schlägt wohl auch ein bisschen durch.
So,
schlägt auch ein bisschen
aber,
durch.
Aber, ja, Kloppo, jetzt geht er und ich bringe euch mal einen Gedanken mit von unserem Freund Elvir Osmankovic. Das ist der Mann hinter Hands of God.
Ach ja.
Und der ist ja auch Dortmund-Fan und der hat mir nur geschrieben, man hat sich bei MML auch häufiger mal über BVB-Fans lustig gemacht, dass sie Klopp nie überwunden haben und es mit dem Framing versehen treu-doofe Ruhrpott-Assis. Am Beispiel von Liverpool sieht man jetzt, welche Wirkmacht dieser Mensch auf einen ganzen Verein samt Anhängerschaft hat. Es wird also auch bei Liverpool zu einer Post-Klopp-Depression führen, ganz unabhängig davon, wie gut aufgestellt er das Team am Ende der Saison übergibt. Will sagen, kein Wunder hat Klopp keine Energie mehr, schließlich hat er sie dafür aufgebraucht und ein ganzes Land für sich begeistert.
Ja, also wenn Sir Jürgen irgendwann nicht mehr da ist, wird's schwer. Ganz gewiss. Ich meine, das ist nahezu eine Dekade, die er so maßgeblich geprägt hat. Und
ist der Abschied also, von Klopp in Liverpool eigentlich der viel schwerwiegendere Brexit?
Tja, das werden wir sehen. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Ich habe ja den Daily heute schon gehört, da werden ja schon diverse Nachfolger gehandelt. Schauen wir mal, ne? Kann man ja nicht.
Aber machen wir mal trotzdem das ganze Ding auf, ja? Sagen wir mal, er macht jetzt 2 Jahre Pause. Dann ist er, glaube ich, 57, 58.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass jemand, der so für den Fußball brennt, dann auch wieder Bock hat. So, jetzt gibt es ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Du wirst doch deutscher Nationaltrainer und führst diese Mannschaft zur WM 2026 nach Mexiko, Kanada und in die USA. Geiles Projekt. Aber vielleicht sagt er auch, nee, alle 3 Monate diese Mannschaft sehen und sonst in Freiburg Espresso trinken, das ist nicht so ganz mein Modell. Er hat ja in der Pressekonferenz gesagt, er geht auf keinen Fall zu einem anderen Verein in England. Wenn man diese Schablone anlegt, darf er auch zu keinem anderen Verein in Deutschland gehen, weil da ist er der Pöhler. Er ist einfach schwarz-gelb. Mhm. Er kann ja jetzt nicht einfach bei den Bayern auftauchen. So, dann haben wir noch Spanien und Italien. Und jetzt wird's eng, weil ich glaube, Real Madrid passt nicht. Das ist ein bisschen zu viel Glamour und zu wenig Erde. Bleibt ja eigentlich nur noch Barcelona oder Atletico Madrid. Bei Barcelona ist ja gerade Land unter, weil Xavi, also im Windschatten von Klopp, hat ja Xavi gesagt, wisst ihr was, interessiert zwar keinen, aber ich gehe auch im Sommer. Tschüss.
Ja, Wahnsinn.
Leute, adios, ihr Penner. So, und hat ja dann noch gesagt, bei Barcelona, und das ist sein, ich meine, der ist da groß geworden, Xavi. Xavi kommt aus La Masia, ist dort zum Weltklassespieler aufgestiegen, ist jetzt da Trainer. Er hat gesagt, hier kann man als Manager nicht wirken. Man kann kein guter Trainer sein. Man ist sofort verbrannt. Das ist eine Vereinsikone, die mit diesen Worten geht. Das heißt, zu Barcelona willst du vielleicht auch nicht, wenn die nicht diese Geduld aufbringen, wie sie Liverpool hatte in den ersten Jahren und wie sie Dortmund in den ersten Jahren hatte. Wo zur Hölle soll Jürgen Klopp hingehen?
Ja, wobei ich offen gestanden nie ganz ausgeschlossen habe, dass er nochmal bei Bayern aufschlägt. Also ich hatte nie das Gefühl, dass er auf keinen Fall zu den Bayern gehen würde, weil er Dortmund-Trainer war. Habe ich irgendwie nie so gefühlt. Ich dachte, das könnte schon durchaus passieren.
Dass also er ich glaube aufschlägt. Das auch. Ich glaube, dass er auch. Ich kann mich auch daran erinnern, als er Borussia Dortmund verlassen hat, dass er irgendwie auf so eine spruchhafte Art und Weise auf Bayern München angesprochen worden ist, so nach dem Motto, wollen Sie nicht irgendwie schlecht über Bayern München reden? Und dann sagte er sinngemäß, naja, ich will ja in meinem Job als Trainer noch weiterarbeiten. Und es klang jetzt ehrlicherweise nicht so, als würde er das kategorisch ausschließen. Stellen wir doch mal, du hast gerade gesagt, 2 Jahre Sabbatical. Das würde ja bedeuten, Thomas Tuchel ist dann 3 Jahre Trainer bei Bayern München.
Sie hörten Mikey Mikemann.
Mit dem Mikey Man, der Woche. Da müssen wir übrigens auch noch drüber reden.
Ja,
was
wir
eigentlich
ja
Didi Hamann und Thomas Tuchel, was eigentlich für eine Fehde ist, was da eigentlich abgeht.
Ich habe euch direkt Zitate aus der Bild-Zeitung mitgebracht von Nationalkeeper und Bayern-Torwart Manuel Neuer, der zu Klopp und den Bayern sagte: Ich glaube, dass er auf jeden Fall ein potenzieller Kandidat ist, der auch später für Bayern München arbeiten könnte. Ob er das will, ist natürlich seine Sache. Oder ob er sagt, er will erstmal eine Pause machen, vielleicht auch nicht mehr das Tagesgeschäft, eventuell einmal Nationaltrainer sein, kann ich mir auch vorstellen für ihn. Es hängt in erster Linie natürlich von ihm selbst ab. Ein Newswert ist null.
Wollte ich gerade sagen, kann Jürgen Klopp Trainer von Bayern München werden, hätte gereicht.
Ja, also Neuer denkt auch drüber nach, aber jetzt überlegt euch mal, was das für eine Pointe wäre. Denkt mal an die Jubelbilder aus Liverpool. Da gibt es ja einen Mann, der ist ja nicht nur deutscher Kultmusiker, sondern auch Kult-Liverpool-Fan, hat ein Buch geschrieben, es heißt Hope Street, über die, ich glaube, es ist die Meistersaison mit dem FC Liverpool.
Gutes Buch übrigens.
Definiert sich als Liverpool-Fan. Ihm ist ein gutes Buch gelungen, ne, Micky Beisenherz? Campino, der damals, und das ist ja ein Ohrwurm über Jahre gewesen, geschrieben hat, ich würde nie zum FC Bayern gehen. Und dann geht quasi sein Kulttrainer zum FC Bayern. Was macht dann die alte tote Hose in Düsseldorf? Kippt der dann einfach um?
Wahrscheinlich.
Das ist Wobei, ich glaube, man muss mittlerweile
Ende einer
sowieso,
Männerfreundschaft.
Ja, man muss aber dann sowieso die Maßstäbe ja immer heutzutage völlig neu anlegen. Und da ist dann das zum FC Bayern wechseln meines Erachtens im internationalen Vergleich dann doch schon eine fast romantisch-nostalgische Geschichte, so sehr wir die Bayern auf verschiedenste Art und Weise verabscheuen. Aber da ist natürlich der Gang nach Saudi-Arabien das Schändliche. Und wenn jemand wie Jürgen Klopp sagt, ich gehe jetzt doch nicht zu Al-Hilal oder Itihad, sondern ich gehe zum FC Bayern, dann würde man sagen, ja gut, komm, dann ist es halt so. So viele Vereine gibt es ja nicht auf der Welt. Denn das ist etwas, kurze Side-Note, was ich mit sehr, sehr großem Amüsement in dieser Wintertransferperiode betrachte, ist, dass Saudi-Arabien im Grunde genommen derzeit so ein Fleck auf der Weltkarte ist, wohin verdiente Spieler wechseln, um sich da binnen kürzester Zeit massiv ihren Ruf zu zerschießen, um dann reumütig nach Europa zurückzukehren, allen voran, der ja ebenfalls unter Klopp beim FC Liverpool spielende Jordan Henderson, der sich jahrelang für die LGBT Q plus IAA whatever Community eingesetzt hat und das sehr glaubwürdig getan hat, nur um ab einem gewissen Zeitpunkt zu sagen, ja, ist alles wunderbar mit Queer und so, aber da gibt's natürlich auch eine Menge Geld. Ich gehe nach Saudi-Arabien, halbes Jahr später feststellt, oh, das ist aber ganz schön trocken hier und Fußball macht auch nicht so wahnsinnig viel Spaß. Da gehe ich nach Amsterdam, aber du gehst natürlich immer von da weg als jemand, dessen Reputation massiv beschädigt ist. Wenn einem das wichtig ist, was ja dem einen oder anderen durchaus etwas bedeutet, dann ist das schon auch immer ein Rückwechsel, der mit einigem Schmerz verbunden ist. Hoffe ich zumindest.
Ja, Benzema liebäugelt ja auch mit einer Rückkehr.
Ja.
Bei Jordan Henderson gilt ein bisschen das alte deutsche Sprichwort, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht zu denen gehen, die Homosexuelle steinigen.
Ist richtig.
So, und das ist, ich sehe das auch mit Begeisterung. Ich sehe auch mit großer Begeisterung die Bilder von Neymar, der ja, glaube ich, schon länger verletzt ist. Und ich glaube, in dieser Zeit.
Dem schmeckt das auch gut da, ne?
Da kommt die Speckmöse wieder um die
Ecke. Aber Neymar, und das ist ja schon länger abzusehen als Tendenz, hat ja nichts mehr mit einem Profifußballer zu tun. Das ist aber das
Wahnsinn,
Ding, wenn du einfach nur einen Post absetzt.
Das sieht jetzt aus wie Ronaldo. Ja,
ja, das ist schon auf dem Weg zum späten Ronaldo.
Ja.
Also das ist
die Neymar-Rolle mal anders.
Ja, aber wirklich, aber der ist ja jetzt.
Da fehlt mir jetzt der verletzt. Kali. Ja, hier die Neymar-Rolle, schön mit Hammel drin.
Also das ist der Neymar hier, so eine schöne Neymar-Rolle. Mit ein Biskuit drin, bisschen Sahne hier schlagen, drumherum Biskuit Blätterteig. Muss da nicht mehr sein, Biskuit Schoko drauf, 7-8 Liter, mehr muss es nicht sein. Wunderbar, das schmeckt mir. Ich bin Schleckermäulchen, ich sage, wie es ist. Nein, aber der ist doch verletzt, also der ist ja nur verletzt. Der hat ja nicht irgendwie gesagt, ich gehe jetzt in Rente.
Ja, aber du musst doch aus der Verletzung nicht zurückkommen mit 25 Kilogramm Übergewicht.
Ja, eben.
Es ist wirklich, das ist der brasilianische Kevin Panewitz. Aber das passiert halt, wenn dir ein Land $500.000 zahlt, wenn du nur einmal den Namen des Landes auf Instagram teilst.
Naja,
das ist einfach,
Wahnsinn.
Also er ist Wahnsinn. Der personifizierte Auswuchs.
Ja.
Dieses ganzen Systems. Also wirklich auch sichtbar. Jetzt aber einmal noch, um zu Klopp zurückzukommen. Ihr werdet mich für verrückt halten, aber er hat mal vor Jahren in einem Interview gesagt, was ihn in Deutschland noch reizen würde. Und ich glaube, dass es jetzt unmöglich ist, weil wir müssten andere Voraussetzungen schaffen. Aber er hat gesagt, er wollte immer einmal in seinem Leben in Berlin leben und die Hertha als schlafender Riese. Es gibt ein Interview, ich weiß nicht, vor Jahren hat er gesagt, die Hertha... Ich glaube daran nicht, aber...
Die Richtung geht das jetzt.
Aber wenn Klopp natürlich eine Herausforderung sucht, kann ich ihm als Hertha-Fan sagen, hier ist sie. Hier hast du eine richtige Herausforderung.
Lustig wäre ja auch, wenn er die zerrissenen Jeans wieder anziehen würde und nochmal beim HSV vorbeiguckt und sagt, hier Leute, kann ich aushelfen? Und dann heißt es wieder, nee, so schlecht angezogen, hier nicht beim Hamburger Sportverein. Richtig.
Also so viel Größenwahn kann man gar nicht haben, dass man behauptet von sich selbst, man wäre ein derartiger Zauberer, dass man den HSV wieder flott kriegen würde.
Ja, oder
würde.
Die Hertha. Halt.
Aber
dann bleibt für mich, um das Thema mal zuzumachen, für mich bleibt, also einfach nur von den Fans her, von der Leidensfähigkeit, von dem, was aufgebaut wurde, bleibt eigentlich nur Neapel.
Witzig, ich wollte es gerade reinrufen und ich hatte es eben schon gedacht und suchte nach irgendwie nach Mailand, Madrid, Hauptsache Italien, nach irgendwie so einem Spruch, weil exakt das habe ich auch gedacht, als du gesagt hast, wo könnte er denn nach Spanien hingehen, war mein erster Gedanke Neapel.
Ja, das macht er in Italien dann aber auch.
Ja, aber wollte nur damit sagen, das ist genau das ist wie eine Klopp-City. Das ist emotional, das ist, da ist Feuer, das brennt. Das ist auch ein teilweise schlafender Riese, der jetzt natürlich Meister geworden ist nach vielen, vielen Jahren, aber trotzdem auch irgendwie den glorreichen Glanz der Maradona-Zeit und den vielen, vielen Pokalen, die es damals gegeben hat, eben noch immer in sich trägt. Und also das wäre tatsächlich, der SSC Neapel war genau der Verein, auf den ich auch gekommen bin. Um zu überlegen, was könnte die nächste Station von Jürgen Klopp sein, wenn sie nicht Bayern München sein darf.
Ja, oder sie wird halt eben dann doch mit der großen Hoffnung, doch, dass er doch sagt, ich mach's Nationaltrainer, ne? Das würde, das wäre natürlich die große Pointe. Also, was ja völlig verrückt ist, anders als andere Welttrainer hat er ja auch wirklich nur drei Vereine trainiert. Er ist als Spieler von Mainz 05 Spielertrainer geworden, dann in dieser Funktion Cheftrainer, dann zum BVB und dann zu Liverpool. Was eine geile Auswahl auch an Vereinen.
Ja, Wahnsinn, ne?
Also es ist vielleicht die sauberste Trainerkarriere in der Geschichte des Fußballs, so aus deutscher Sicht.
Ja, da, ja, das ist immer gut, weil da ist halt nirgendwo Wolfsburg dazwischen, ne?
Übrigens, hört doch mal auf, Wolfsburg rumzuhacken, Leute.
Ja, nein, aber das willst du doch nicht in der Vita stehen haben, ne? Nix dagegen, aber so, dass man dann irgendwie, du hast so eine glatte Linie und dazwischen steht dann irgendwie, war von 2017 bis März 2018 in Wolfsburg. Das will man einfach da nicht stehen haben. Das ist einfach nicht schön.
Übrigens, ne?
Oder wie Max Eberl, dann weißt du, bist du dann irgendwie super erfolgreich in Gladbach, dann sagst du, ich kann nicht mehr.
Dann hast du 3 Jahre Bayern in der Vita stehen.
Ja, da ist ja nichts gegen zu sagen, aber dazwischen so Leipzig.
Aber auf einem ganz bisschen anderen Level ist das ja auch die große Parallele zu Pep Guardiola. Auch Pep Guardiola ist Trainer geworden bei dem Verein, bei dem er zu Hause war, bei dem er groß geworden ist, bei dem er selbst gespielt hat. Ist halt nur nicht Mainz 05, sondern Barcelona. Ist dann nach Deutschland.
Barcelona gilt ja als das Mainz von Spanien.
Überleg mal, die Real Madrid-Fans singen, ihr seid nur ein Karnevalsverein. Ach, das ist doch schön, beim Klassiko. Aber
toll.
Also Barcelona
toll.
Und dann in Deutschland und dann in der Premier League. Die haben eine die haben fast eine deckungsgleiche Karriere hingelegt. Hat man nur noch nie so wahrgenommen.
Richtig.
Hier zum ersten Mal gehört, bei Fußball MMA.
So.
Ja, übrigens, der legendäre Barcelona-Präsident Harald Strutz, wer erinnert sich nicht an die?
Übrigens, wer die Klopp-Jahre nochmal miterleben möchte, 60 Jahre Bundesliga, eine Produktion von DFL und Fußball MML, fantastisch reinzuhören, die Geschichte der Bundesliga nochmal nacherzählt und unter anderem ja auch in der Folge, in der es um Auf- und Abstiege geht, eben die Geschichte von Jürgen Klopp, damals als Spielertrainer in Mainz. Der sich für den Erfolg der Mannschaft irgendwann in der 76. Minute auswechseln musste und alles das nochmal nacherzählt. Wollte ich nur mal kurz hier erwähnt haben.
Übrigens an dieser Stelle kurzer Transparenz-Tweet. Es wurde redaktionsintern kurz mal diskutiert, ob ich nicht noch einen Disclaimer vor die nächste Folge schicken müsste, weil ich in der Folge Franz Beckenbauer imitiere und also zwischenzeitlich waren so Gedankenspiele im Raum, dass ich vor der Folge mich quasi entschuldige dafür, dass ich Franz Beckenbauer imitiere, weil ich ja nicht wissen konnte, dass er irgendwann mal sterben würde.
Ja.
Und ich denke, ich möchte an dieser Stelle nur sagen, es tut mir nicht leid, dass ich Franz Beckenbauer imitiert habe in dieser Folge und werde das höchstwahrscheinlich innerhalb der nächsten Minuten sogar noch tun. Aber er kommt drin vor, ja.
Aber wir waren ja eh schon im Maschinenraum MML. Die Diskussion war natürlich auch, Franz Beckenbauer ist Kulturgut. Das ist jetzt halt in einer Reihe mit Helmut Kohl. Oder Udo Lattek.
Ja, sicher.
Ja, das sind ja
natürlich
Stimmen.
Absolut.
Und ich finde das auch schön, dass diese Stimmen dadurch,
nicht,
dass die
schade,
Stimmen
wenn
dann
nicht.
Bleiben. Weißt du?
Ja, eben.
Absolut.
Ja. Sicherlich. Ihr wolltet mich jetzt auch gecancelt. Ihr wolltet mich postmortal. Will ich jetzt auch noch gecancelt? Ja, nein, das wäre ja Quatsch.
Wir canceln.
Ne?
Fußball MML. Wir canceln den Kaiser nicht.
Genau.
Ja, so. Ne? Richtig.
Der Canceler der Einheit.
So, jetzt aber mal ganz kurz und geordnet, anders als in der letzten Folge. unterbrechen wir hier die kleine Unterhaltung für eine kurze Werbeunterbrechung.
Achtung, es ist mal wieder so weit.
Unser Partner Kia hat uns gebeten, ein bisschen was über den Kia Sportage zu erzählen. Dieses fantastische Auto, das ja mit neuem Design und moderner Hightech und vor allen Dingen modernem Hightech-Interieur auf sich aufmerksam macht. Mehr Raumangebot für Beine und Kopffreiheit, mehr Gepäckraum, formschönes gewölbtes Panorama-Display mit zwei Bildschirmen, das seitlich von sportlich gestalteten Luftdüsen flankiert wird. Ich kann es mir quasi richtig vorstellen, wie schön dieses Auto ist.
Ich kann mir das noch viel besser vorstellen, weil wir nämlich mit den Dingern gerade durch den Dschungel fahren. Ohne Scheiß. Wenn wir von unserem Office runter zum Baumhaus fahren, dann fahren wir mit den Autos durch den Dschungel. Und das ist ganz spannend, weil die haben ja dann unter anderem auch dieses Panorama da.
Ja, genau.
Ich mich nicht irre. Das ist ja das Modell. Und dann guckst du, du kommst dir vor wie in Jurassic Park, weil du schaust durch das Panoramaglasdach, schaust du direkt oben in die Palmen rein und hast das Gefühl, dass jeden Moment da so ein T-Rex einfach da mal so mit seinem dicken Zeh da durchstapft. Und was auch sehr geil ist, du kannst halt eben auf dem Display sehen, wie das Auto von oben aussieht. Also wenn du da um so eine steile Kurve fährst, siehst du direkt, wie du das Auto manövrierst. Das ist schon durchaus ganz hilfreich, wenn du da so schmale Wege entlang fährst, die dann überdies auch noch sehr abschüssig sind. Also es ist schon toll. Und die Karre ist sehr abschätzig formuliert, ne? Aber ja, die sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus. Die sind schick und sehr, sehr gut.
Rundumsichtkamera nennt der Fachmann das. Das erhöht nämlich die Sicherheit beim Manövrieren durch 360 Grad Ansicht des Fahrzeugs und eben der Umgebung aus der Vogelperspektive. Du hast es gerade selber beschrieben und selber erlebt. Dazu gibt es noch den Totwinkelassistenten. Der neue aktive Totwinkelassistent mit Lenk- und Bremseingriff warnt bei Kollisionsgefahr den Fahrer vor Spurwechsel. Und, kann ich nur sagen. Also der Kia Sportage, einfach mal nachlesen unter kia.com und ein bisschen stöbern, was es da alles gibt. Unter anderem fantastische Angebote, denn den Sportage gibt es jetzt schon ab 199 Euro im Monat über 24 Monate mit 1,99% Zinsen und über 48 Monate mit 2,99% Zinsen. Und das macht dieses Angebot natürlich besonders. Der Kia Sportage.
Das ist ein derartiger Knaller. Das ist kein Zinssatz, das ist ein Zündsatz. So muss man es nochmal sehen.
Der Kia Sportage inspiriert dich immer wieder.
Das war die Werbung, jetzt ist auch gut.
Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde über Klopp geredet. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde Zeit, über die Bundesliga zu reden, bevor ich dann Klötenschrubben
gehe. Aber ist das nicht unfassbar passend für die bisherige Karriere von Thomas Tuchel, dass wir 40 Minuten über Kloppo reden und dann sagen, komm, der Tuchel ist wieder Thema. Haben wir noch 10 Minuten? Der Mann, der sozusagen lange auch im Windschatten von Kloppo verkümmert ist, weil er immer der Nachzügler war. Ah, Kloppo geht aus Mainz, Tuchel kommt. Ah, der junge Kloppo. Ja, obwohl er es natürlich nie einlösen konnte, weil er ein ganz anderer Typ ist vom Temperament her, vom Menschenhandling und so. Und dann gehst du zu Borussia Dortmund, dann willst du irgendwie keine Dorade fressen mit Aki Watzke, dann klappt das auch nicht, dann sind alle enttäuscht, obwohl du den Pokal holst oder so. Und jetzt ist er ja bei Bayern, wie ich finde, eigentlich auf einem guten Weg und hat aber einfach das Problem, dass dieser Kader seit anderthalb Jahren nicht stimmt. Also,
Wahnsinn,
und dass die natürlich auch diese Saison, man kann es ja so sagen, vom Pech verfolgt sind.
Und dann hast du auch noch das Pech, dass Didi Hamann dir gegenüber, also Didi Hamann ist quasi für Thomas Tuchel das, was Oliver Pocher für Amira ist. Also weil immer Tuchel jemals war, kommt dann sein Pocher Didi Hamann um die Ecke und sagt, da ist ja wirklich das allerletzte, Leute, findet ihr nicht auch? Und sowas halt, ne? Was hat denn Tuchel dem Hamann bloß
kurz
getan?
Kurz davor, dass Didi Hamann sich verkleidet wie Tuchel und TikToks macht.
Bei allem Spaß, den man natürlich irgendwie auch an solchen Auseinandersetzungen hat und an diesem Hin und Her, diesem Ping-Pong, das es ja auch gegeben hat, teilweise ja auch in der Pressekonferenz, als Tuchel dann eben auf Hamann geantwortet hat und so weiter. Mhm. Also sich jetzt derartig zu echauffieren, weil man auf einem Fan-Treffen gefragt wird, ob man auch mal Interesse hätte, im Ausland zu arbeiten und diese Frage dann mit Ja zu beantworten, das finde ich schon hart konstruiert, wenn man dann irgendwie hergeht und sagt, damit zeigt er, dass er kein Bekenntnis zu Bayern München abgelegt hat und so weiter. Richtigerweise finde ich aber den Satz, dass Tuchel und Bayern München das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann ist. Ich finde daran, da steckt möglicherweise ein bisschen Wahrheit drin. Die Frage ist nur, ob dieses Missverständnis sozusagen charakterlicherweise ist, also dass man einfach mit Tuchel in München offensichtlich und auch mit seiner offenen Art, die ich persönlich sehr schätze, nicht klarkommt, oder ob es wirklich auch sportliche Gründe dafür gibt. Weil du hast es ja gerade angesprochen, Lukas. Ich glaube, am letzten Spieltag war es so, dass der FC Bayern unter Tuchel im Vergleich zur letzten Saison 5 Punkte mehr geholt hat.
Ach, ich finde auch Tuchel als Figur bei den Bayern überhaupt nicht fehl am Platz. Wenn ihr das mitbekommen habt, es gab ja diese Szene bei dem Spiel jetzt gegen Augsburg, als Pavlovic am Boden lag und dann der Sportdirektor der Augsburger zur Linie gerannt kam und sozusagen den Bayern Zeitspiel unterstellt hat. Also, dass der Pavlovic simuliert und dass sie Zeit von der Uhr nehmen wollen. Und da ist Tuchel so krass aus dem Sattel gegangen, ist rüber zur gegnerischen Coachingzone gelaufen und hat gesagt, aber bist du behämmert? Setz dich mal wieder auf deinen Platz. Ja. Und dann wurde er vom aktuellen Sportstudio hinterher dazu interviewt und dann fing er an zu lachen, meinte, ihr habt das alles auf dem Mikrofon. Und dann sagt der Reporter, ja. Und dann hat er so wirklich so schelmisch über sich selbst gelacht, dass ich ihn so in den Arm nehmen wollte, ihm Kakao machen wollte und sagen, Mensch, Thomas, eigentlich ganz geil. Er hat ja diesen Mutterwitz, den man ihm ganz oft nicht zutraut, und auch eine gewisse Selbstironie, die er natürlich dauernd überlagert, weil er dieser Perfektionist ist, ja. Der aber, finde ich, als Trainer...
Ja, und dann
Trainer
schmunzelte er so ein bisschen, also nach dem Motto, das habt ihr alles drauf. Und dann sagte er so, ja, ist natürlich nicht so gut.
Ja, genau.
Aber das war ja irgendwie witzig. Und genau das, witzig und auch sympathisch.
Und ich weiß nicht, was der Hamann, also warum, woher diese Vendetta kommt. Also was der Hamann persönlich gegen Thomas Tuchel hat. Es ist schon sehr interessant. Also auch dann immer so...
Beim FC Bayern, beim FC Bayern ist Hamann jetzt mittlerweile schon so unten durch. Der gilt da schon als Didi Haram, ne? Dass die sagen...
Ich wollte gerade sagen, nicht alles, was er Hamann gesagt hat, ist schlecht. Ja. Aber aber das ist ja so dieses... Also ich finde, Tuchel macht unter den gegebenen Voraussetzungen, wie ihm dieser Kader um die Ohren fliegt. Also überleg mal, du bist Trainer bei einem europäischen Spitzenteam und alle 2 Wochen müssen neue Spieler verpflichtet werden, weil der Kader auseinanderbricht. Das ist ja die klassische Operation am offenen Herzen. Ach wie, der Rechtsverteidiger ist verletzt, dann holen wir einen von Galatasaray, von dem bisher nur Twitcher gehört haben. Hat er auch gedacht, der Tuchel. Kommt da ein neuer Rechtsverteidiger aus der Türkei.
Wieso war der Satz da? Wir haben neuen Rechtsverteidiger.
Im Moment ist doch wirklich das Transfervorgehen bei den Bayern, ist doch wirklich für die Innenverteidigung, wir brauchen ne? So, und es ist doch gut. Dauernd stehen neue Leute auf dem Trainingsplatz, weil dir die Mannschaft auseinanderfällt. Jetzt ist Coman noch verletzt und so. Es ist keine geile Saison, um Bayern-Trainer zu sein. Das muss man auch mal sagen. Natürlich haben die immer noch den mit Abstand besten Kader der Liga. Aber was bringt der dir auf dem Papier, wenn du am Ende mit einem 19-Jährigen und Guerrero auf der Doppel-6 spielen musst? Also, dieser Kader ist stark beschädigt, aber er ist halt auch falsch zusammengestellt worden im Sommer. Und als Tuchel das gesagt hat, wurde er ja zurechtgewiesen. Nicht nur intern. Als er gesagt hat, mir fehlen hier 3, 4 Spieler, um auch international zu bestehen. Das kannst du gegen Augsburg. Du kannst es schaffen, ein 3-2 in Augsburg mit Pavlovic, den ich extrem geil finde, dem die Zukunft auf der 6 gehört und so. Du kannst mit einer Mannschaft, die ein bisschen zu jung ist, ein bisschen zu unerfahren, kannst du auch noch gegen Augsburg 3-2 gewinnen, weil dann natürlich noch ein Thomas Müller von der Bank kommt, weil du die Erfahrung hast, weil das Korsett stimmt. Du brichst auseinander, sobald das Viertelfinale der Champions League beginnt. Und das weiß Thomas Tuchel auch.
Klar.
Genau. Und dahingehend, also der März, der April, die schieben sich natürlich unweigerlich voran und kommen bald. Und dann ist es natürlich wirklich so dünn. Da kann ich auch durchaus verstehen, dass er da ein bisschen nervös wird und ein bisschen zornig mit Blick auf die Kaderplanung. Und
da sieht's, also allzu viel Weitsicht sehe ich da nicht. Ich finde auch so Namen wie Kieran Trippier oder ja, die Episode mit Kyle Walker zwischenzeitlich, wo du denkst, aber das sind doch auch alles Leute weit jenseits der 30. Mhm. Also wo ist denn da der Plan dahinter? Und damit will ich jetzt gar nicht so tun, als wäre unser Herzensverein Borussia Dortmund jetzt da irgendwie so mustergültig. Darum geht's gar nicht. Aber generell hast du doch Leute, die den Markt beobachten, die wissen, wo du die Leute holen musst, und dann kommst du da plötzlich mit einem von Galatasaray an, weil es mit den anderen nicht geklappt hat. Also ich bin da echt überrascht. Das sind ja Leute, die machen das professionell.
Offensichtlich, wenn man das Fass mal ein bisschen größer aufmacht, offensichtlich dieses lange Warten auf Max Eberl, das ja gefühlt irgendwie seit anderthalb Jahren stattfindet und vielleicht sogar schon ein bisschen länger, hat dem Verein nicht, also diese Salihamidžić Endjahre oder die Endmonate, sagen wir mal, und dieses lange Warten auf Max Eberl hat dem Verein sportlich auf keinen Fall gut getan.
Meister werden sie natürlich trotzdem, aber...
Ja, aber es ist ja auch noch was anderes. Ich finde, wir reden immer bei Borussia Dortmund so über Vereins-DNA und da machen wir uns drüber lustig, aber die Bayern standen ja jetzt auch in den 11 Jahren insbesondere, wo sie dauernd Meister geworden sind, trotzdem immer noch dafür, der FC Bayern zu sein. Da waren Spieler klar assoziiert mit diesem Verein. Man wusste immer, Schweinsteiger, Lahm, Neuer, das sind Bayern. Die kamen natürlich auch, also Neuer, wir erinnern uns noch an Juan Neuer und so, der ist natürlich im ersten Leben Schalke gewesen, aber irgendwann dann halt der neue Titan. So, dann hast du Neuer, du hast Lahm, du hast Schweinsteiger, dann geht das Hand an. Plötzlich hast du einen Gnabry, du hast einen Kimmich, die in diese Lücke auch stoßen, auch einen Goretzka, ja. Das sind alles Spieler, die so für den FC Bayern auch standen. Herr Hoeneß hat immer gesagt, unser Anspruch ist, mindestens die Hälfte der Nationalmannschaft im Kader zu haben. So, und dann kam noch irgendwie so Jahrhunderttalente, das sage ich jetzt bewusst, wie Thomas Müller dazu, der diesen Verein ja jetzt auch seit über 15 Jahren prägt. Und das geht jetzt verloren, wenn du anfängst, beliebig in der Premier League die Bänke leer zu kaufen, weil mehr ist es auch nicht.
Genau.
Oder wenn du sagst, aus der Not heraus, wir holen einen Rechtsverteidiger von Galatasaray Istanbul. Das ist dann auch nicht mehr der FC Bayern, der mal dafür stand, eben dieses Mir ist an mir zu sein. Er ist ein beliebiger europäischer Spitzenverein, der sich um dieselben Spieler schreit, wie es auch theoretisch die AS Rom machen würde, wo man vielleicht sagen würde, West Ham United ist auch noch im Rennen. So. Und das ist schade, weil das beschädigt gerade so ein bisschen den FC Bayern in seinem Selbstverständnis. Und auch wenn ich sonst nicht viel übrig habe für den FC Bayern, finde ich das eine ungute Entwicklung, weil das natürlich auch am Ende abfärbt auf die Bundesliga. Also wenn das Flaggschiff dieser Liga...
Ja, und die Nationalmannschaft natürlich.
Genau,
ne?
Wenn das Flaggschiff dieser Liga beliebig wird und du spielst am Ende in der Viererkette mit Kieran Dyer, Trippier, Boe und Buna Sarr. Worst case. No. Liebe Grüße an Thomas Tuchel.
Ja.
Das ist nicht gut für die Bundesliga und es ist nicht gut für den FC Bayern.
Ja, so ist es.
Ja, es ist beides. Ne? Also das eine ist nicht gut, also weil so Identität verloren geht. Also dieses, wir haben so oft von Radio Müller gesprochen, von diesen ganzen Dingen, die du auch gerade angesprochen hast. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich auch, es schabt auch so ein bisschen an dem Glanz der Bayern, weil es so wahnsinnig unprofessionell wirkt.
Die Bayern waren nie beliebig. Und im Moment sind sie beliebig. Ja. Und das ist das, finde ich, das ist ein Wort, das hätte ich nie mit dem FC Bayern unter Hoeneß assoziiert. Die sind beliebig, sie werden beliebig. Sie werden beliebig in ihren Transferaktivitäten, sie werden am Ende auch beliebig in ihren peinlichen Trainerfindungskommissionen und sie werden beliebig in der Kaderzusammenstellung. Und dann werden sie auch plötzlich beliebig, weil es einem Spieler, der heute Anfang 20 ist, der sagt ja nicht mehr, ich werde nie zum FC Bayern gehen von der Haltung, er geht nicht zum FC Bayern, weil er woanders...
Weil er nicht interessant genug ist.
Weil man sagt, warum sollte ich dann nach München gehen? Ich kann ja auch zu Juventus gehen oder ich kann ja auch zu Aston Villa gehen, da verdiene ich sogar mehr Geld. Da ist ja der Bailey schon.
Und das ist nämlich genau der Punkt, weil der Satz, ich würde nie zum FC Bayern gehen, hat natürlich in erster Linie etwas mit Identität zu tun, mit der Arroganz der Macht, um es mal mit Klaus Weselski zu sagen, die Arroganz der Macht. Und die kommt natürlich nur daher, dass du halt eben auch Identität hast. Aber wenn du jetzt sagst, ich würde nicht zum FC Bayern gehen, hat es damit zu tun, dass du sagst, richtigerweise daran anknüpfend, sie sind beliebig, da kann ich auch genauso gut zum FC Sevilla gehen oder was weiß ich hier irgendwie. Und das ist natürlich doof.
Ja,
das ist blöd.
Und das ist auch nicht der FC Bayern, den wir uns wünschen. Wir wollen ihn ja richtig scheiße finden,
ja,
weil uns halt eben Leute wie Robben, der ja auch in gewisser Hinsicht dann ein Ehrenbayer geworden ist, weil uns Leute wie Robben natürlich auf die Eier gehen oder Lahm mit seiner Beamtenmentalität und so. Ne?
Du hast
genau
ja immer,
diese Mannschaft.
Du hast sie ja immer den Todesstern des Südens genannt. Das ist natürlich genau scheiße, wenn sie, ja, um die eigenen Reihen zu füllen, dann 3 Ewoks verpflichten.
So, so,
sehr richtig. So,
sehr richtig.
Ich habe eine
bevor
Sache.
Bevor ich jetzt abhaue, ja, bitte, dann sag du mal deine eine Sache, dann sage ich meine.
Wollte ich nur noch sagen, also in einer Sache ist der FC Bayern natürlich konstant geblieben. Das ist die Tatsache, dass sie wie immer völlig gepisst reagieren, wenn man sie kritisiert und dementsprechend sowas ähnliches wie Säbener Straßeverbot, Didi Hamann angedroht haben. Das so,
werden wir jetzt erstmal auf Kurzarbeit setzen bei uns. So. Ja.
Aber hat nicht Goretzka auch gesagt, dass der Rasen in Augsburg schuld ist, weil das ja bestenfalls ein Acker ist, fand ich auch geil. Und dann sagt er, den Shitstorm, den gönne ich mir auch.
Ja, lustig.
Weil, Entschuldigung, hier kann man keinen Fußball drauf spielen. So, der Rasen. Und ich habe die Scheiße aber auch gesehen, ich kann ihn total verstehen, aber er war pikiert.
Ja. Goretzka soll jetzt endlich nach Dortmund kommen.
Und können wir jetzt klären, was Hamann und Tuchel haben, ist, wissen wir nicht, ne? Schreiben Sie einen frankierten Rückumschlag an MML 65 Mainz 500, wenn Sie wissen.
Da Tuchel ja keine Kohlenhydrate ist, haben die wahrscheinlich Beef.
So.
Ja.
So, aber ich hatte dich unterbrochen, Micky Weißnerz.
Nee, Micky.
Ich wollte nur ganz kurz noch mit euch über Nenad Bjelica sprechen.
Oh ja. Sehr gut.
Und wollte nochmal, bevor ich jetzt abhaue, noch kurz mit euch darüber überreden und sagen, inwieweit es richtig ist, dass Union mit ihm weitermacht. Also für mich, offen gestanden, war das gar keine Frage, dass es natürlich richtig ist, mit ihm weiterzumachen. Also ich sehe da überhaupt gar keinen Grund, den Trainer zu entlassen. Und warum? Ich meine, dass das daneben war, das ist allen Beteiligten natürlich klar. Aber ich sehe da jetzt keine Veranlassung zu sagen, wir können jetzt mit dem Mann nicht weitermachen, was mich persönlich viel mehr in Sorge versetzen würde, vereinsseitig wäre der Umstand, dass es ja offensichtlich mehrere Spieler gegeben hat, die gesagt haben, wir müssen uns von dem Trainer trennen, der erst sehr kurz da ist. Das würde mir natürlich massiv zu denken geben. Dazu kann ich natürlich nichts sagen, weil ich die Interna nicht kenne, aber ist ja nicht so gut.
Ich möchte kurz Werbung machen für den Kollegen Christoph Biermann in der aktuellen 11 Freunde. Mit dem Titel, also ist die Nummer 267, der große Traum des Rocco Reitz, ist auch eine Geschichte über den Niedergang des ersten FC Union, also Where Did It All Go Wrong? Was ist schiefgelaufen? Fantastische Analyse von Christoph Biermann, sehr, sehr lesenswert. Da ist natürlich Bjelica noch nicht drin mit dem Faustschlag, aber unbedingt mal lesen, weil da geht es viel um die innere Hygiene der Kabine. Und die scheint ja nun überhaupt nicht zu stimmen. Das hat unter Urs Fischer, kam von außen, falsche Transfers, plötzlich ist dieser Zusammenhalt verloren gegangen. Und wenn jetzt natürlich schon wieder Spieler meutern, also Bjelica klassisch die Kabine verliert, hast du bei Union auch auf Monate hinaus ein Problem. So.
Ja.
Ansonsten bin ich sehr, sehr bei dir, dass man den Trainer jetzt nicht tauschen kann. Und für viele, die auch immer diesen romantischen Gedanken haben, naja, Steffen Baumgart, und der saß doch auch auf der Tribüne und er ist ja wieder da, der Bart ist auch schon wieder da, er hat jetzt nicht mehr dieses Babyface aus dem Skiurlaub. Steffen Baumgart war doch Unioner und ist auch ein Kulttrainer zum Kultverein. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, Union und Baumgart, die mögen sich aus irgendeinem Grund nicht. Also zu dieser Vermählung wird es nicht kommen. Also ein Trainer Baumgart Stand jetzt, ihr wisst, wie schnell dieses Geschäft ist, aber ein Trainer Baumgart bei Union kann ich mir Stand jetzt nicht vorstellen, weil es da irgendwie interne Verwerfungen gibt. Das heißt, Bjelica bleibt. Andersherum muss man aber sagen, in Anlehnung an das Wappentier meiner Heimatstadt Berlin, war das natürlich ein Bärendienst, weil du wieder, du wieder Unruhe reinbringst. Dazu aber noch kurz, ich habe das Spiel live gesehen im Fernsehen und man hatte keine Bilder am Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt. Man hörte nur, da passierte was an der Seitenlinie und der Sprecher sagte, er hat Sané eine Ohrfeige verpasst. Auch nicht. Eine Ohrfeige wäre ja sozusagen, also, aber dass ein Trainer einem Spieler der gegnerischen Mannschaft zweimal ins Gesicht langt, das darf allein schon aus professionellen Gründen nicht passieren. Also es ist ja nochmal eine Stufe höher als dieses ganze Schauspiel da mit Meier und Albert Streit damals. Also jemand, auch so, auch im Alltag, überleg mal, der würde das an der Kasse machen, weil dir nicht passt, weil du sagst, pass auf, sie haben ja da den Milchreis von Ja gekauft, legen sie mal zurück und dann fasst der dir zweimal ins Gesicht. Das würde ja auch Konsequenzen haben. Da wirst du im Zweifel beim Rewe an der Kasse oder beim Edeka oder so die Polizei rufen und sagen, dieser Mann hat mir zweimal ins Gesicht gelangt.
Genau.
Auch wenn es vielleicht kein Schlag war, überhaupt die Hand hat da nichts zu suchen. Und sich dann aber zu weigern, sich sofort zu entschuldigen und dann, glaube ich, auch noch die Pressekonferenz vom Freitag auf den Samstag zu schieben, also auch noch eingeschnappt zu sein, das zerstört dann halt das Bild vollends. Und das dadurch ist auch, wir haben das Wort schon mal gesagt bei den Bayern, aber hier ist was anderes, der Verein ist im Moment beschädigt. Und ich kann nur sagen, vom Westen oder vom Wedding nach Köpenick geschaut, dass es einen Verein schafft, in nur einer Halbserie, weil dieses Spiel war ja das Nachholspiel,
Wahnsinn, ne?
In nur einer Halbserie, sich alles zu zerstören, was er sich als Image aufgebaut hat in den vergangenen 4 Jahren, das habe ich lange nicht mehr so gesehen. Ich dachte, es wäre nur bei Hertha BSC möglich, aber man schafft es auch im Osten der Stadt.
Ja, es ist wirklich ein spektakulärer Niedergang, ja, das muss man echt sagen. Also wirklich einfach spannend, ne? Wie durch ein paar Weichenstellungen einfach alles in die Scheiße geritten werden kann. Und da kann man Nenad Bjelica ja möglicherweise ja auch schon mit einrechnen, dass man dann in dem entscheidenden Moment dann auch noch den völlig falschen Trainer holt. Wir wissen es jetzt noch nicht, aber ich halte das nicht für ausgeschlossen. Spannend.
Kann man ihn dann wenigstens rausschmeißen, weil er nach dem 1-0-Sieg gegen Darmstadt 98 erstmal 3 Minuten auf der Tribüne geflennt hat? Nein?
Ich weiß nicht. Ich finde das.
Er ist ein Jugoslawe. Er ist Jugoslawe. Wir sind emotional.
Ich hab noch überlegt.
Mit diesen Worten muss ich mich jetzt leider verabschieden.
Du bist ein Penner, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, ob man, weil vieles von dieser Reaktion ja auch wirklich dieses alt-jugoslawische war, wie man die Trainer von früher
absolut,
kann.
Natürlich.
Und dann ist es aber, dann natürlich. Fangen wir uns den nächsten Shit so, weil wir sagen, ja, die jugoslawische Arroganz von Nenad Bjelica.
Ja, aber das schwimmt damit rein.
Aber das ist doch.
Ich hatte wieder. Siehst du, er ist ein Jugoslawe, das ist, es ist wie, da haben sie damals Winnetou gedreht, ja, das ist sicherlich, das sind Emotionen, sicherlich, da liegt Freude und Leid näher beisammen, sicherlich, das darf man nicht so auf die Goldwaage legen.
Micky, schön, dass es dich gibt.
Ja, so,
auf jeden Fall.
Dann ist der Titel dieser Folge aber die Bjelica sehen.
Natürlich, das ist selbstverständlich.
Der MML-Reisetipp, die Bjelica sehen. Ja, herrlich.
Dann, sehr schön. Also ihr Mäuse, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Hast und du deine Spur, mich, wenn ich euch bevor auf... du jetzt wieder rausreißt aus dem
ich,
aus diesem
hab
Raum?
Fantastisches Mikrofon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ihr Mäuse. Ja, war schön, euch zu sprechen. Ich gehe jetzt mal... mal gucken, was ich muss gleich noch die Batterien bei den Kakerlaken einlegen. Also, bis denn.
Tschüss.
Tschüss. Ciao. Mikey, kann man sagen, Micky Beisenherz hat im Laufe dieses Podcasts dann den Vogel abgeschossen? Weil irgendwann war es ja still.
Ja, offensichtlich. Er ist aber reingegangen.
Es ist unglaublich schwer, wenn man, jetzt weiß ich, was du meinst, wenn man diesen Vogel im Ohr hat, sich zu konzentrieren auf das, was man sagen möchte. Das ist wirklich unter, auch dieser Podcast, meine Damen und Herren, auch wenn Sie es nachher nicht hören werden, ist unter besonderen Umständen aufgezeichnet und entstanden.
So ist es.
Es ist wirklich hardcore. Du willst einen klugen Gedanken finden, zu Jürgen Klopp und Pep Guardiola und in deinem Ohr ist einfach das Vogelhaus aus dem Berliner Zoo.
Tja, apropos Vogelhaus aus dem Berliner Zoo. Martin Hanek und Max Kruse haben einen neuen Podcast. Flatterball heißt er. Produziert von Fußball MML. Bitte abonnieren, liken und empfehlen. Da gibt es nämlich sehr, sehr viel spannende Dinge, spannende Einblicke auch in die Karriere von Profifußballern, wie es alles angefangen hat. Die beiden haben ja quasi parallel ihre Karrieren begonnen, hier vor den Toren von Hamburg. Und dementsprechend tolle Geschichte. Also einfach mal reinhören. 60 Jahre Bundesliga haben wir ja schon gesagt. Also jetzt haben wir auch Werbung genug gemacht für alles.
Na, hört den Daily.
Hört den Daily und bleibt uns gewogen. Wir bereiten uns jetzt aber mal auf die zweite Liga vor.
Warte, ich will dir nicht reingrätschen, aber weißt du noch unser Telefonat von vor 2 Tagen, wo wir gesagt haben, und dann werden wir mal mit Micky richtig über die zweite Liga reden?
Ja.
Weil doch, ich meine, heute an dem Dienstag und morgen ist ja Pokal und St. Pauli spielt gegen Düsseldorf und Hertha spielt gegen Kaiserslautern. Ja. Das heißt, Zweitliga-Topspiele im Pokal, dein St. Pauli, ja, meine Hertha. Und da haben wir gesagt, haben wir uns diebisch gefreut. Da haben wir gesagt, komm, wir reden einfach 20 Minuten darüber, wie geil das ist. Und am Wochenende, St. Pauli hat ja durch Hartl auch schon gegen Düsseldorf gewonnen. Hertha steht nicht so gut da, aber Kaiserslautern, das wird ein emotionales Spiel. Das reiben wir richtig, ja, rein. Micky, da hörst du dir mal 20 so Minuten an, wie geil die zweite Liga ist. Where did it all go wrong, Mike? Wo, ja, sind wir jetzt falsch abgebogen?
Wir sind, wie so oft, oft falsch abgebogen in diesem Podcast, aber das ist ja auch die Geschichte von Fußball MML. Insofern bereite mich jetzt mal für St. Pauli gegen Fortuna, ja, Düsseldorf vor. Du dann morgen ziehst nach mit Hertha gegen Kaiserslautern. Das bedeutet übrigens, und das gab's noch nie oder schon lange nicht mehr, dass mindestens zwei Zweitligisten ins Halbfinale, ja, des DFB-Pokals einziehen werden. Also fantastischer Wettbewerb ja sowieso. Jetzt sieht man auch so langsam, warum die zweite Liga so stark ist und als stärkste zweite Liga nicht nur aller Zeiten, sondern möglicherweise weltweit gilt. Also insofern viel Spaß euch allen. Schöne Woche, kommt gut durch. Podcasts haben wir genug produziert, damit euch nicht langweilig wird. Und ansonsten morgen beziehungsweise nächste Woche erst am Donnerstag Fußball MML, damit ihr euch schon mal drauf einstellen könnt.
Schöne Woche, Mike.
Dir auch. Und euch auch. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.